Über Gebet ist schon sehr, sehr viel geschrieben worden. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich auch in Bücher hineingeschaut und gemerkt, jeder schreibt irgendwas. Jeder kann irgendwas zum Thema Gebet sagen. Ich denke, dass auch die meisten von Ihnen Erfahrungen mit dem Thema Gebet gesammelt haben. Auch die Konfirmanden. Wie war es, als Sie das letzte Mal gebetet haben? Wie haben Sie da gebetet? Was haben Sie gebetet? In welcher Situation befanden Sie sich? Das Wie und Wann des Gebets, das hat schon viele beschäftigt. Wie soll man beten? Die einen sagen, oh, du musst die Hände zum Himmel strecken. Je höher, desto besser. Mir sagte mal einer, sie hätte jetzt herausgefunden, der Segen Gottes läge nicht an der Höhe der ausgestreckten Hände. Das hatte sie gelernt. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Andere sagen, Hände falten, Augen schließen. Wieder andere sagen, zum richtigen Gebet hat man sich hinzuknien. Leute, die noch sportlicher sind, die sagen, niederwerfen auf das Angesicht, also ganz flach hinlegen, die Arme ausbreiten, als Zeichen tiefer Demut. Das Wie hat schon viele Leute beschäftigt. Ich weiß nicht, wie sehr sie beschäftigt. Es gibt da keine Vorschriften in der Bibel. Man bringt unterschiedliche Sachen zum Ausdruck. Zum Beispiel das Händefalten, wie wir es so oft praktizieren, steht nirgendwo in der Bibel. Es kam durch die Germanen dazu. Also wir als Germanen bringen die gefalteten Hände ein, symbolisieren dadurch Treue und Gehorsam. Andere strecken sich aus nach der Liebe Gottes, nach dem Segen Gottes. Andere wieder zeigen und symbolisieren mit ihrem Körper, letztendlich bin ich vor dir, großer Gott, nichts wert. Das Wie hat viele Menschen beschäftigt, das Wann auch. Es gibt dann unterschiedliche Vorstellungen, wann man zu beten hat. Es gibt Leute, die sagen, vor dem Schlafengehen. Ich weiß nicht, welche Illustrierten Sie lesen, aber in Illustrierten gibt es immer diese guten Ratschläge, in denen man hinschreiben kann, was kann ich tun gegen meine Schlafprobleme. Es schrieb mal eine Person, und ich weiß nicht, welche Illustrierte es war, stand dann drin, beten Sie vor dem Schlafengehen. Es war keine christliche Illustrierte, keine christliche Zeitschrift, sondern eine ganz normale, oder sagen wir mal eine nicht besonders christliche Zeitschrift. Beten Sie vor dem Schlafengehen. Andere sagen, nein, abends, da schläft man ein, wenn man dann so in seinem Bettchen liegt und betet noch und ist man schon eingeschlafen, kann man sich gar nicht aufs Gebet konzentrieren. Bete morgens, nach dem Aufstehen, wenn du frisch bist. Ich denke, dass die Bibel da auch keine Vorschriften macht. Ich bin nämlich morgens nach dem Aufstehen nie frisch. Ich bin eher abends noch frisch und munter, wenn ich dann versuche zu schlafen. Es gibt unterschiedliche Sachen, das Wie und Wann beschäftigt uns heute in diesem Gottesdienst. Als Predigtext habe ich einen einfachen Vers rausgesucht, Jakobus 5, Vers 13. Jakobus 5, Vers 13, da steht, leidet jemand unter euch? Ist die Frage, leidet jemand unter euch? Wie geht's Ihnen? Wenn es jemandem schlecht geht, dann soll er beten. Wem es aber gut geht und wer Grund zur Freude hat, der soll Gott Loblieder oder Psalmen singen. Wie geht's Ihnen, wenn es Ihnen so richtig mies geht? Schlecht geht, es ist irgendwas vorgefallen. Wie reagieren Sie dann? Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Spielt Gebet dann für sie eine Rolle? Oder schimpfen sie mehr? Es gibt ja diese unterschiedlichen Typen. Die einen schimpfen auf sich selber. Ich habe da schon gesehen, dass sich jemand dann selber schlug, weil er so sauer war auf sich. Dann gibt es andere, die schimpfen auf die anderen. An meiner Note, da ist der Lehrer schuld, weil der mich nicht mag. Das hört man ja häufig. Ich bin jetzt auch Referendar und muss dann auch bald Noten geben und werde das sicherlich auch hören. Man schimpft auf andere, die anderen sind schuld. Dann im Fernsehen kam vor 2, 3 Jahren, als ein schlimmes Hochwasser in den USA war, ein Interview mit einem Mann und der hat gesagt, schauen Sie sich das alles an. Wer kann da noch glauben, dass es einen Gott gibt? Es gibt Menschen, die in Notsituationen auf Gott schimpfen. In dem Fall schimpfen sie nicht drauf, dass die Menschen alles zu asphaltiert haben und die Flüsse begradigt haben, so dass Hochwasser automatisch kommen müssen, sondern dann wird auf Gott geschimpft. Wie kann Gott das zulassen? Andere reagieren mit Jammern. Selbstmitleid, Asche aufs Haupt. Ah, mir geht's so schlecht, was soll ich machen? Und ah, es wird mir nie wieder gut gehen, alles ist trübe. Die Sonne strahlt im schönsten Schwarz. Es ist also alles, was mich runterzieht. Wir haben in unserer Umgangssprache den Satz, Not lehrt beten. Und da ist sicherlich viel dran. Es gibt ja christliche Musikbands, die nicht nur so relativ brave Musik machen. Eine christliche Punkband wurde neulich im Fernsehen gebracht, auf Südwestfunk. Und danach wurde ein ganz anderer Musiker interviewt. Und der Musiker sagte, also mit Gott habe ich gar nichts am Hut. Und die Reporterin meinte, ja, beten Sie nie? Nein, nie. Und wenn es Ihnen schlecht geht, auch dann nicht. Ich bin konsequent. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis Sie zu Gott haben, wie Ihr Verhältnis aussieht, ob Sie auch sagen, ich bin konsequent. Gott gibt's nicht, deshalb bete ich auch nicht. Oder wenn es Gott gibt, bete ich an guten Tagen nicht. Warum soll ich jetzt an schlechten Tagen zu ihm beten? Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen Brunnen gestürzt oder im Eis eingebrochen. Was auch immer, Sie sind in einer schwierigen Lage, sind vielleicht im Auto eingeschlossen und es kommt plötzlich jemand an, wirft die Scheibe ein und dann sagen Sie, nein, durch die Scheibe bin ich noch nie rausgeklettert. Wenn Ihnen jemand ein rettendes Seil zuwirft, sagen Sie, mich hat noch kein Mensch in so schmutzigen und matschigen Klamotten gesehen. Puh, ich gehe lieber unter. Und wenn Ihnen jemand einen Stock reicht, dann sagen Sie, nee, das schabt mir vielleicht die Hände auf. Ich denke, wenn Hilfe angeboten wird in einer Notsituation, dann wird sie auch genutzt. Man wäre dumm, wenn man sie nicht nutzt. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Weshalb sollen wir dann beten? Ist das einfach nur so ein netter Monolog, ein Selbstgespräch, dass man sich den Frust von der Seele redet und die Angehörigen oder Freunde können es schon nicht mehr hören? Dann muss halt Gott sich das alles anhören. Ich denke nicht, Gott macht uns Versprechungen in der Bibel, sagt, auf mich könnt ihr zählen. Psalm 50, Vers 15 steht, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Oder Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Wenn wir keinen Ausweg sehen, fordert uns Gott auf. Auch wenn ihr euch sonst nicht an mich gewandt habt, dann wendet euch an mich. Ich kann euch helfen. Ich habe das selber erlebt. Ja, als jemand, der Sport studiert hat, muss ich auch ab und zu mal Sport treiben. Wir waren als Familie in der Schweiz zum Skifahren. Nach dem Skifahren nahm ich mir dann vor, zu joggen. Ich hatte damals noch nicht gelernt, dass man sehr viel Wasser verbraucht. Und wenn man sehr viel Wasser verbraucht hat, dann leichtsinnig wird. Ich habe mich etwas verlaufen und kam dann an eine Schlucht und habe nur so lapidar gesagt, Herr, hilf. Mir war das alles so egal. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob man mich im Sommer dann vielleicht wiederfindet. So als kleinen Ötzi 2. Ich wusste nicht, hatte selber nicht mehr im Griff, habe nur noch so nebenbei gebetet und dann, die Situation war ziemlich gefährlich. Also im Nachhinein sage ich, ich bin sehr froh, dass ich da durchgekommen bin. Bin zwar in den Bach eingebrochen, aber das war auch sehr gut. Und ja, da hatte ich was zu trinken. Und habe da konkret erlebt, wie Gott in Notsituationen hilft. Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrungen gesammelt. Die können Sie dann später bei einer Tasse Kaffee drüben im Gemeindehaus austauschen. Gott hilft auch in Notsituationen, auch wenn wir vorher vielleicht den Kontakt zu ihm vernachlässigt haben. Können wir uns in unserer Not an Gott wenden. Wem es aber gut geht und wer Grund zur Freude hat, der soll Gott Loblieder singen. Die ersten Christen waren unwahrscheinlich musikalisch. So musikalisch, dass Plinius, der Statthalter von Bithynien, im Jahr 111 nach Christus schon an Trajan geschrieben hat, hör zu, diese komische Gemeinschaft der Christen, die treffen sich an einem bestimmten Tag der Woche schon vor Aufgang der Sonne, um gemeinsam zu singen. Wir finden in der Bibel auch sehr viele Hinweise, dass Christen gesungen haben. Und wir finden es ja auch in unseren Gottesdiensten, dass Christen singen. Epheser 5, Vers 19, singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Im ersten Teil habe ich gefragt, was machen Sie, wenn es Ihnen mies geht, wenn es Ihnen so richtig schlecht geht, sie niedergeschlagen sind, keinen Ausweg sehen. Was machen sie da? Welche Rolle spielt Gott da? Wir kennen den Satz, Not lehrt beten, aber es gibt keine Entsprechung für gute Zeiten. Glück lehrt beten oder sowas, das kennt man nicht in unserem Sprachgebrauch. Wenn es ihnen gut geht, wenn sie gut gelaunt sind, wenn sie beruflich Erfolg hatten, familiär Erfolg hatten oder haben, sich gut fühlen. Welche Rolle spielt da Gott? Not lehrt beten. In schlechten Zeiten betrachten wir Gott noch am ehesten. Aber wenn es uns gut geht, dann wird Gott oft ausgeblendet. Spielt Gott oft keine Rolle mehr in unserem Leben. Wir haben es ja selber im Griff. Wir haben es ja geschafft. Und Gott? Für eine Freundschaft heißt es, Freude und Leid zu teilen. In der Ehe heißt es, in guten und in schlechten Zeiten. Und in unserer Beziehung zu Gott heißt es dann nur in schlechten Zeiten. Wem es aber gut geht und wer Grund zur Freude hat, der soll Gott Loblieder singen. Der Text will uns auffordern, will sie auffordern, will mich auffordern, Gott in allen Lebenslagen einzuplanen, in allen Lebenslagen Kontakt zu ihm zu halten, in guten und in schlechten Zeiten. Wir singen gemeinsam das Lied Gott bahnt für dich.
Mit diesem Lied wollen wir das gleich umsetzen. In guten Zeiten loben, jubilieren, dazu aufstehen, mitklatschen. Die Konfirmanden dürfen sich jetzt mal bewegen, die Kinder, die hier sind, auch. Das ist vielleicht mal ganz schön. Bahnt für mich, Gott bahnt für dich, Gott bahnt für alle seinen Weg. Gott bahnt für mich, Gott bahnt für dich, Gott bahnt für alle seinen guten Weg. Darum will ich auf ihn hören, darum will ich mit ihm gehen, darum heb ich jeden Tag aufs Neue mit meinem Herrn, denn Gott bahnt seinen Weg. Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für dich. Gott bahnt für alle seinen Weg. Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für dich,
Gott bahnt für dich,
Gott bahnt für alle seinen guten Weg. Darum will ich auf ihn hören, darum will ich mit ihm gehen, darum leb ich jeden Tag aufs Neue mit meinem Herrn, denn Gott bahnt seinen Weg. Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für dich,
Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für alle seinen Weg. Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für mich,
Gott bahnt für dich,
Gott bahnt für dich,
Gott bahnt für alle seinen guten Weg.
Gott bahnt für dich seinen guten Weg. Nicht immer erscheint uns dieser Weg so gut. In Apostelgeschichte 16 wird uns von zwei Leuten erzählt, denen es auch nicht so gut ging. Apostelgeschichte 16, der Bericht, wie das Christentum nach Europa kam. Für uns ist selbstverständlich, Europa ist relativ christlich. Paulus und Silas, die beiden Prediger, die das Christentum nach Europa brachten, landeten im Gefängnis. Es waren Leute zum Glauben gekommen und dann passierte eine gewisse Panne. Eine Magd, eine Sklavin, die in die Zukunft schauen konnte, die Wahrsagerin war, lief immer hinter ihnen her und rief, das sind Leute von Gott, die bringen euch das Heil, die richtige Botschaft, hört auf die. Eigentlich eine ganz gute Werbung. Man kann sich nichts Besseres wünschen. Paulus und Silas gehen durch die Stadt und diese Frau rennt immer hinterher und ruft. Aber Paulus wusste, wie das motiviert war, dass in dieser Frau ein Geist steckte, ein böser Geist, der diese Fähigkeit gab. Und er sagte dann, Geist, tschüss. Er hat diesen Geist ausgetrieben, mit dem Ergebnis, dass diese Frau überhaupt nicht mehr wahrsagen konnte. Für ihre Arbeitgeber war damit eine lukrative Einnahmequelle weggefallen und sie wollten sich jetzt rächen. Sie hätten ja hingehen können zu den Oberen und hätten sagen können, oh, das sind Christen und die haben einen bösen Geist ausgetrieben. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie sind hingegangen und haben gesagt, die zwei, das sind Unruhestifter, die sorgen hier für Chaos in unserer Stadt. Außerdem, Judenfeindlichkeit ist keine Erfindung unseres Jahrhunderts, sagten sie, das sind auch noch Juden. Die zwei Punkte langten, um Paulus und Silas ins Gefängnis zu werfen. Sie wurden erst ausgepeitscht und dann wanderten sie ab ins Gefängnis. Dort waren sie sehr gut verwahrt im Inneren des Gefängnisses. Ein kalter, feuchter Raum ohne Licht. Die Füße in einem Holzblock eingesperrt. Ihnen ging's nach unseren Gesichtspunkten sehr schlecht. Auch unsere Bänke hier sind relativ unbequem durch die steile Rückenlehne. Aber so ein Holzblock und ein Steinboden sind noch bei weitem unbequemer. Sie steckten in einem Problem, in einer Krise, in die sie durch ihren Glauben reingekommen waren. Und wie gehen sie jetzt mit diesem Problem um? Wie gehen sie mit Problemen um? Im ersten Teil habe ich schon gesagt, wem es schlecht geht, wer Not leidet, der soll sich an Gott wenden, Gott bitten. Und hier wird uns auf einmal ein ganz neuer Weg auch aufgewiesen. Die beiden fangen an und geben so eine Art Konzert. Sie loben Gott mit Musik, mit Gesang. Wahrscheinlich eine ganz neue Sache in diesem Gefängnis. Und das Wunder passiert in einer Gegend, in der es öfter schon mal Erdbeben gibt. Kam das Erdbeben zur richtigen Zeit und die Türen und die Holzblöcke sprangen auf. Sie hätten also einfach fliehen können, wären frei gewesen. Wie reagieren Sie in so einer Situation? Ich hoffe, dass noch keiner von Ihnen eine Nacht unter ähnlichen Bedingungen zugebracht hat. Ausgepeitscht mit blutenden Wunden, in einem finsteren Gefängnis. Man weiß ja nicht, wie es da gerochen hat. Die Einrichtung war anders als zum Beispiel Weiterstadt mit einem Hallenbad und guten Küchen. Da saßen jetzt diese zwei Männer und loben Gott. Stellen Sie sich andere Situationen vor. Paulus und Silas sitzen nicht im Gefängnis, sondern haben gerade ihre Arbeit verloren und loben Gott. Die Ehe, die Beziehung ist kaputt und sie loben Gott. Die Kinder sind nicht so geworden, wie sie es hätten werden sollen und sie loben Gott. Oder die Eltern sind nicht so, wie sie sein sollten und sie loben Gott. Alles ist schiefgelaufen und sie loben Gott. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Gedanken geht, wenn es Ihnen schlecht geht, Gott zu loben. Mir persönlich geht es da nicht so berauschend, mir fällt es eher schwer. Gestern Abend haben wir als Sing and Pray Team eine Veranstaltung in Frankfurt gemacht. Ich hatte das Thema auch angesprochen, danach kam ein Mann auf mich zu und meinte, sehr gut, aber an ihrer Grafik, ich hatte da ein Bildchen aufgelegt, Lob Gottes, dieses Lob würde ich gerne weglassen, nur Gott stehen lassen, in der Not wende ich mich an Gott. Habe ich gesagt, passt nicht zur Geschichte, aber meint er, es ist doch logisch, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich, dann bitte ich Gott. Dann komme ich doch nicht auf die Idee, Gott zu loben. Und dann meinte ich, ja, geht mir auch so. Aber in dieser Geschichte wird uns eine neue Zugehensweise zu Problemen aufgezeigt. Paulus kennt auch Zeiten in seinem Leben, in denen es ihm sehr schlecht ging. in denen er auch wahrscheinlich nicht gelobt hat. Aber kennt auch Zeiten, in denen es ihm schlecht ging und er noch andere aufforderte, freut euch im Herrn alle Wege. Der Abschluss dieser Predigt, der Gedanke, ist es nicht mal ein Versuch wert, Gott auch in schwierigen Zeiten zu loben? Vielleicht nicht zu loben, danke, dass es mir jetzt so mies geht und du bist ein großer Gott, dass du mich da reinbringst, sondern Gott zu loben für das, was er alles schon getan hat, für die Schöpfung, für das, was er uns in der Bibel verspricht. Loben zieht nach oben, ein gängiger Satz. Im Loben mache ich mir bewusst, wie groß Gott ist, wie mächtig er ist und mit welchem mächtigen Gott ich im Bunde bin. Meine Probleme werden im Vergleich zur Größe Gottes klein. Und das ist der Abschlussgedanke. Wenn es schlecht geht, beten. Wenn es gut geht, Loblieder singen. Und als dritter Punkt, wenn es einem schlecht geht, drüber nachzudenken, vielleicht auch mal Gott zu loben und so die Größe Gottes zu erleben.